Ich grüße euch, liebe Brüder und Schwestern, und hoffe und bete, dass es euch allen gut ergeht. Wir wollen heute fortfahren in unserer Reihe durch den Kolosserbrief, und so lasst uns gerne Gottes Wort miteinander aufschlagen zu Kolosser Kapitel 3. Ich lese uns ab Vers 12. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Amen. Erinnert euch, was wir einst gelernt haben. Der Herr bewirkt im Leben eines Christen durch seine wunderbare Gnade die Regeneratio, das heißt die Wiederzeugung, die Wiedergeburt. Und die Regeneratio führt zu Sanctificatio, das heißt zur Heiligung. Und diese Sanctificatio, diese Heiligung, besteht aus zwei Seiten, nämlich Mortificatio und Vivificatio. Mortificatio, nämlich das Abtöten der Sünde des alten Lebens, und Vivificatio, das Beleben des guten, des neuen, Christusähnlichen Lebens. Von der Mortificatio hat der Apostel bereits geschrieben, all die Dinge, die wir abtöten, ablegen sollen. Ab Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ihr das alles ab. Zorn und Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das sind alles Dinge, die du ablegen, ausziehen, abtöten sollst, Mortificatio. Aber das ist nicht alles. Wir brauchen auch Vivificatio. Das Beleben des Guten, des guten Charakters, der guten Werke. Insgesamt nennt der Apostel hier 10 Eigenschaften, die belebt, gefördert, gestärkt werden müssen in uns allen. Dinge, die wir anlegen sollen, Kleidungsstücke passend für unser neues himmlisches Leben. Wir wollen uns heute die ersten 5 dieser Eigenschaften anschauen, die wir anlegen sollen. Doch, und das ist jetzt außerordentlich wichtig zu verstehen, bevor der Apostel davon spricht, was wir anziehen sollen, was wir beleben sollen, spricht er erst einmal darüber, warum wir dies tun sollten, beziehungsweise warum wir es überhaupt tun können. Vers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wir müssen diese himmlischen, heiligen Eigenschaften anziehen, weil nur das die passende Kleidung für auserwählte, heilige, geliebte Gottes ist. Etwas anderes passt nicht zu uns. Wir sind nicht passend, nicht angemessen gekleidet, wenn wir nicht diese heiligen Eigenschaften haben. Fragst du dich, ob du ein Erwählter, ein Heiliger, ein Geliebter bist? Nun dann schau, ob du diese Kleidung hast, diese Eigenschaften. Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte erkennt man an ihrer himmlischen Kleidung. Nur Auserwählte, Heilige, Geliebte können diese Kleidung tragen. Lasst uns darum kurz diese 3 wunderbaren Ehrentitel uns anschauen. Erwählte, Heilige, Geliebte. Diese 3 Dinge, Erwählung, Heiligung und die Liebe Gottes, gehen in der Schrift häufig miteinander, gemeinsam. Man kann es auch so sagen, Gott hat euch erwählt, damit ihr ihm heilig ausgesondert seid, und seine Motivation bei all dem ist seine Liebe, ihr seid Geliebte. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, wo diese 3 Motive Erwählung, Heiligung und Liebe zusammengenannt werden in der Heiligen Schrift. Der Herr spricht in 5. Mose Kapitel 7 ab Vers 6. denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Also Gott hat euch erwählt, damit ihr sein heiliges Eigentumsvolk seid. Warum? Nicht etwa, weil ihr großartig oder so liebenswert wäret, nein, weil der Herr euch geliebt hat. Ein anderes Beispiel ist Epheser Kapitel 1, Abvers 3. Da schreibt der Apostel: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also Christen sind von Gott vor Grundlegung der Welt erwählt, damit sie heilig sind vor ihm, und das alles geschieht in Liebe. So auch in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also jeder wahre Christ ist ein erwählter, heiliger, geliebter. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, bevor du überhaupt existiertest, bevor du auch nur ein Werk tun konntest, aus freier, unverdienter Gnade hat er dich erwählt. Dein Name wurde in das Buch des Lebens des Lammes geschrieben vor Grundlegung der Welt. Und was war das Ziel? Nun, dass du Gott gehörst, ihm für immer und ewig ausgesondert bist, dass er dich heiligt, dir alle Schuld vergibt, dich reinigt von aller Unreinheit, absondert aus der Welt, hineinversetzt in sein heiliges Reich, dich erneuert durch seinen Geist hin zu Christi Ebenbild, dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass du ihn für immer dienst, als Teil seines heiligen Eigentumsvolkes, das königliche Geschlecht heiliger Priester. Nichts hast du dazu beigetragen. Es geschah nicht, weil du etwa liebenswert oder großartig wärest, sondern weil er sich entschlossen hat, dich zu erwählen. Das alles hat er getan, weil er dich liebt, weil er seine Liebe ganz unverdient auf dich gelenkt hat, auf dich gerichtet hat. Er hat dich förmlich überschüttet mit seiner Liebe und hat seine Liebe offenbart, als er seinen Sohn für dich opferte. In 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es: Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Jeder, der zu Christus gehört, kann gewiss sein: Ich bin von Gott erwählt, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Geliebter. Das, ihr Lieben, ist die Grundlage. Wenn das der Fall ist, dann verändert das dein Leben vollkommen. Christen sind überaus reich beschenkt, begnadigt, dass sie hinfort gar nicht mehr leben können, wie sie es einst taten. Ihr ganzes Leben ist ganz und gar verändert. Und gerade auch in Bezug auf ihre Mitmenschen verhalten sie sich ganz anders. Paulus geht es jetzt um das Verhalten untereinander. Letztes Mal hörten wir, dass Paulus uns lehrte, dass in der Gemeinde keine Juden und Griechen, Barbaren, Skythen, Freie und Sklave und so weiter sind. Nein, wir sind jetzt alle eins in Christus, denn er ist in uns allen alles. Und so müssen wir nun auch miteinander recht umgehen, miteinander. Auserwählte, Geliebte, Heilige erkennt man an ihrer Kleidung, an ihren Eigenschaften, insbesondere im Umgang mit ihren Mitmenschen. Ich lese noch einmal ab Vers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Heute wollen wir, wie gesagt, diese ersten fünf der heiligen Eigenschaften uns anschauen und das nächste Mal dann die nächsten fünf. Also schauen wir uns an, was der Apostel zu sagen hat. Als erstes nennt er herzliches Erbarmen, Vers 12. zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Wörtlich steht hier Eingeweide, Innereien des Erbarmens. Das heißt, aus dem tiefsten Inneren, aus dem Sitz deiner Gefühle heraus, echtes Mitleid zu haben. Es meint, innerlich bewegt zu sein, herzliches Mitgefühl zu haben, und zwar verbunden mit dem Drang, meinem Gegenüber auch zu helfen, ihm zu trösten, seine Not zu lindern, zutiefst ergriffen zu sein, zutiefst bewegt zu sein von der Not des anderen. Also nicht gefühlskalt, nicht gleichgültig, sondern echte Anteilnahme zu haben. Nicht bloß zu sagen, mein herzliches Beileid, sondern wirklich mitzufühlen und helfen zu wollen. Als Auserwählter, Heiliger und Geliebter kannst du das tun, weil du es selbst erlebt hast. Weil du Gottes Erbarmen erlebt hast. Wie es heißt in 2. Korinther 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen. Das heißt, Gott ist der Vater aller Erbarmungen, des herzlichen Mitleids und Mitgefühls. Dieses Erbarmen musst du erlebt haben, um Erbarmen weiterzugeben. Dieses Erbarmen wird in einem Lied so wunderbar besungen, wo es heißt, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Denk daran, wie er dich hat liegen sehen, tot in deinen Sünden, auf dem Weg in die ewige Hölle. Kein Erbarm hast du verdient, sondern sein ewiges Strafgericht, und so lagst du da in deinem Elend. Doch er ging nicht an dir vorüber, sondern er war bewegt von Mitleid. Er erbarmt sich über dich. Er erlöste dich, er schenkte dir neues, ewiges Leben, nahm dich in seine Familie auf, schenkte sich selbst. Er schenkte dir sein ewiges Reich, samt allen Segnungen der Himmelswelt. Wie viel herzliches Erbarmen hast du doch erfahren? Nein, wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du nicht gleichgültig, nicht gefühlskalt anderen gegenüber bleiben, sondern dann bist du selbst voller Mitleid deinen Mitmenschen gegenüber. Du wirst ihnen helfen wollen, du bist bewegt von ihrer Not, ob es Verlorene sind, die noch kein Erbarmen haben, oder einfach Geschwister, die die ein oder andere Not haben, die dein Mitleid, dein Mitgefühl brauchen, deinen Beistand. Ist das in deinem Leben der Fall, dass du dieses herzliche Erbarmen hast, weil Gott sich über dich erbarmt hat? Nun zieh dieses herzliche Erbarmen an, strebe danach. Denn Auserwählte, Heilige, Geliebte Gottes erkennt man an ihren herzlichen Erbarmen. Nun zweitens, der Apostel Paulus nennt die Güte. Man kann genauso gut übersetzen Freundlichkeit. Güte bedeutet, jemandem gnädiges Wohlwollen, Freundlichkeit zu schenken, anderen gegenüber voller Güte zu sein. Du bist anderen gegenüber nicht Feind, sondern Freund. Du bist ihnen wohlgesonnen, du hast den aufrichtigen Wunsch, ihnen Gutes zu tun, ein Segen für sie zu sein, an ihnen alle Freundlichkeit und Güte zu erweisen. Das ist das Gegenteil von Missgunst und Verachtung und Hass und Zorn und Unfreundlichkeit. Du bist also kein Mensch, der andere fertig macht und angreift, sondern der freundlich ist und gütig, hilfreich, der um ihr Wohl besorgt ist, der gerne gibt und wohltut, vielleicht sogar, wenn andere dich unfreundlich behandeln, dennoch diese übernatürliche Güte zu zeigen, sogar Feinde zu speisen, ihnen Gutes zu tun. Denkt an die Feldpredigt, die wir vor kurzem im Lukas-Evangelium studiert haben, wie unser Vater im Himmel gütig gegenüber Undankbaren und Bösen ist. Wir wollen so Söhne des Höchsten sein, indem wir unseren Vater nachahmen. Das kannst du nur, weil du diese Freundlichkeit und Güte Gottes selbst erlebt hast. Wie David sagt in Psalm 27, Vers 4, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. David denkt nach über die Freundlichkeit des Herrn, all die Güte, die er erfahren hat. Auch du hast doch die Freundlichkeit Gottes erlebt, sein unverdientes Wohlwollen, dass er in Christus sein Angesicht freundlich über dir leuchten lässt. Er sucht dein Wohl. Ist er dir nicht Freund? Er müsste dir Feind sein, aber er ist dir Freund. Wie viel unzählig, viel Gutes erweist er dir Tag für Tag, obwohl du es nicht verdienst. Kann man das nicht über dich sagen? Dass du Gottes Güte und seine Freundlichkeit erlebt hast? Nun dann solltest auch du freundlich sein, dass du Menschen ein Freund bist, dass du jemand bist, der das Beste der anderen sucht, selbst gegenüber Undankbaren und Bösen Güte erweist? Oder ist dein Angesicht unfreundlich, dein Verhalten ablehnend? Bist du ständig schlecht gelaunt? Bist du ein kühler, abweisender Mensch, der ständig gegen andere ist, statt für sie zu sein? Der sich verschließt, der sich verkriecht, statt weitherzig zu geben, freundlich zu sein? Ein Mensch, bei dem man sich einfach unwohl fühlt, ein misstrauischer, missgestimmter, unfreundlicher Mensch? Oder ist da ein freundliches Angesicht? Bist du ein warmherziger Mensch, der gütig und freundlich ist? Suchst du stets das Beste für deinen Nächsten? Ist da ernstes, aufrichtiges Interesse an dem Wohlergehen deiner Mitmenschen, so dass du Güte erweist, herzliche Güte? Nun, Auserwählte, Heilige, Geliebte Gottes erkennt man an ihrer Freundlichkeit, an ihrer Güte. Drittens nennt der Apostel Paulus die Demut. Die Irrlehrer, von denen Paulus in Kapitel 2 sprach, sie hatten nur eine scheinbare Demut. In Wirklichkeit waren sie stolze, aufgeblasene Menschen. Wahre Christen aber haben wahre Demut. Demut heißt Dienstwilligkeit, Dienstbereitschaft. Das heißt, den anderen höher zu achten als sich selbst und darum die Einstellung eines Dieners einzunehmen. In unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief hörten wir, alle, aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Wir sollen sozusagen die Sklavenschürze umgebunden haben, uns einhüllen, kleiden in Demut, in Dienstbereitschaft, uns nicht zu fein dafür sein, als Diener der anderen aufzutreten. Demut ist die Gesinnung eines Dienenden, der für das Wohl der anderen arbeitet und sich hingibt. Demut meint nicht, Minderwertigkeitskomplexe zu haben oder in Selbstmitleid zu schwelgen. Demut ist, den Mut haben, zu dienen. Es ist die übernatürliche Kraft, sich selbst zu erniedrigen, bereitwillig andere höher zu achten. Das geht gegen die menschliche, verdorbene, stolze Natur. Eben nicht das eigene Wohl an erster Stelle zu haben, sondern das der anderen. Darum ist das etwas, was nur Auserwählte, Heilige, Geliebte haben können, in Wahrheit. Es ist noch nicht lange her, da haben wir Markus Kapitel 10 studiert, diese Worte, die der Herr sprach an seine Jünger, die ständig einen Streit darüber hatten, wer der Größte unter ihnen sei. Und da heißt es ab Vers 42, und Jesus ruft sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Demut bedeutet, wie Christus, nicht zu leben für sich selbst und bedient zu werden, sondern um anderen zu dienen, um sein Leben einzusetzen. Demut ist das Gegenteil von Stolz, Selbstsucht, Ruhmsucht, Ehrsucht, Überheblichkeit. Es geht darum, dein Wohl, das der anderen unterzuordnen und dich als Sklave aller anderen zu verstehen, sich zu erniedrigen, im Glauben daran, dass der Herr einen erhöhen und ehren wird dafür. In Demut leben ist tatsächlich ein Akt des Glaubens. Man verzichtet auf vieles, glaubt aber, dass man dadurch ewigen Gewinn hat. Bist du so entschlossen, so mutig, demütig zu sein, anderen zu dienen, alle Zeit das Wohl der anderen zu suchen, anstatt einfach nur an dich selbst zu denken und an deinen Vorteil und deine Wünsche? Anstatt auf andere herabzuschauen und sie abwertend, herablassend zu behandeln, anderen zu begegnen mit größter Wertschätzung und Hochachtung? Nun, Auserwählte, Heilige, Geliebte Gottes erkennt man an ihrer Demut. Viertens nun nennt der Apostel die Milde oder auch die Sanftmut, könnte man übersetzen. Ihr denkt einmal an ein wildes, aggressives, angriffslustiges, starrköpfiges Tier. Und nun stell dir vor, wie es gezähmt wird. Plötzlich wird es ruhig und still und hört auf zu schnaufen. Es wird umgänglich, freundlich, ja zahm. Und es wird nützlich für den Menschen, es verrichtet Arbeit und lässt sich führen. Dieses Tier ist dann gezähmt. Das bedeutet es, dass ein Mensch sanftmütig oder milde wird. Der Mensch widerstrebt Gott nicht mehr, er kämpft, er streitet nicht mehr gegen Gott, sondern fügt sich nun stille und ergibt sich. Er beugt sich bereitwillig unter Gottes Willen und seiner Führung ohne Widerstand. So eine sanfte Einstellung Gott gegenüber nennt man Sanftmut, Milde. Und diese Einstellung verändert auch dein Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen. Dann bist du auch hier nicht mehr angriffslustig und streitsüchtig, sondern milde und ruhig. Du hast eine freundliche Gelassenheit, die übrigens nicht mit sündiger Gleichgültigkeit zu verwechseln ist, sondern dein ganzes Wesen ist geprägt von einer wohltuenden Milde. Obwohl dich vielleicht jemand verletzt, reagierst du nicht schroff, nicht harsch mit Zorn und Wut und Groll und Ärger. Nein, du hast keine spitze Zunge. Du willst niemanden verletzen. Du rächst dich nicht, willst nicht Vergeltung. Du vergiltst nicht Böses mit Bösem, sondern du reagierst friedfertig, sanft, ruhig, milde. Also man erträgt, man erduldet, man bleibt friedfertig, ruhig, beherrscht. Christus spricht in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 5, glückselig die Sanftmütigen, man könnte auch übersetzen die Milden, sie werden das Land erben. Das ist eigentlich ein Zitat aus Psalm 37. Und wenn du diesen Psalm studierst, wirst du lernen, was ein sanftmütiger Mensch eigentlich ist. Nämlich, wenn dir Ungerechtigkeit und Bosheit widerfährt, ja, dass du das nicht vergelten willst, Böses mit Bösem, sondern stille auf den Herrn vertraust. Vers 8 heißt es da in diesem Psalm. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen. Ein sanftmütiger Mensch ist der, der erkannt hat, dass er nicht für sich selbst kämpfen muss, sondern das Ganze friedlich, getrost, dem Herrn überlassen kann. Der Apostel sagt, dass wir diese Sanftmut allen Menschen erweisen sollen. In Titus Kapitel 3, Vers 2 heißt es, dass wir niemanden lästern sollen, auch sollen wir nicht streitsüchtig sein, sondern milde. Wir sollen an allen Menschen alle Sanftmut erweisen. An allen Menschen alle Sanftmut. Bist du so milde, so sanftmütig? Bist du wie Christus, der in Matthäus 11, Vers 29 von sich sagen kann, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sind häufig nicht sanftmütig, nicht milde, weil wir eben vergessen, wie milde der Herr uns gegenüber ist. Dass er uns häufig behandelt wie den sturen Jona, der so dickköpfig war. Der Herr spricht dennoch so in Milde, so sanft zu ihm. Der Herr ist uns gegenüber nicht aggressiv. Er hat jeden Tag Grund genug, uns in seiner heiligen Strenge, in absoluter Härte, schonungslos zugrunde zu richten. Er müsste uns jede Sekunde schlagen und plagen für all unsere unzähligen, ständigen Sünden. Doch schaut, schau du genau hin, wie milde er ist, wie sanft er jeden Tag um dich wirbt und dir liebevoll zuredet und zärtlich an deinem Herzen arbeitet. Ja, so manches Mal schlägt er uns, damit wir lernen, ihm zu gehorchen ohne Widerstand. Aber die meiste Zeit über herzt er uns, liebkost er uns und tröstet er uns, wie eine Mutter das kleine, aufgebrachte, schreiende Kind beruhigt. Ist es nicht so, dass er uns durch tausend Erweise seiner Freundlichkeit milde zähmt und uns liebevoll zuredet und uns durch seine Güte zu Buße leitet, wie es im Römerbrief heißt? Als erstes spricht der Herr in Milde zu uns. Wie es heißt in 1. Korinther 4, Vers 21, da sagt der Apostel Paulus: Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut, also der Milde? In 2. Korinther 10, Vers 1 heißt es, Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi. Der Herr spricht so oft, so freundlich, so sanft zu uns, obwohl wir unlängst die Rute verdient haben. Nun sollte uns die Milde des Herrn, sollte sie uns nicht milde stimmen und zähmen, dass wir so alle Menschen behandeln, wie wir behandelt werden von Gott? In Philipper 4, Vers 5 heißt es, Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Wofür bist du bekannt? Für deine Milde? Ist das der Fall bei dir? Bist du sanftmütig oder eher streitsüchtig? Mit dem Herrn und mit den Menschen? Nun, Auserwählte, Heilige, Geliebte Gottes, erkennt man an ihrer Milde, an ihrer Sanftmut. Und nun noch letztens, fünftens, die Langmut, die Geduld. Langmut, das ist eigentlich im Griechischen ein zusammengesetztes Wort aus dem Wort lange und aus dem Wort Zorn. Es meint also, es dauert lange, bis man zornig wird. Langmütig ist der, der ein ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen zeigt in seinem Leben. Dass man mit den Menschen um sich herum geduldig ist. Langmut ist die Fähigkeit, selbst beherrscht etwas auszuhalten und zu warten, auch wenn es schwierig ist. Denn es gibt sehr viele schwierige Menschen und wir befinden uns häufig in schwierigen Umständen. Dennoch nicht die Fassung zu verlieren, nicht durchzudrehen, auch wenn wir es mit schwierigen Menschen und mit schwierigen Umständen zu tun haben. Es heißt in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7, die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Du kannst nur Geduld mit Menschen haben, wenn du erkannt hast, wie viel Geduld, wie viel Langmut der Herr mit dir hat. Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel 1, dass an ihm Gottes ganze Langmut bewiesen wurde, als Vorbild für alle, die noch glauben sollten. Denn überleg einmal, er war ein Verfolger der Gemeinde. Wie lange hat der Herr mit ihm Geduld gehabt? Wie langsam war er zum Zorn, dass er ihn am Ende sogar rettete und ihm Barmherzigkeit erwies? Paulus hätte sterben sollen in dem Moment, als er das erste Mal seinen Finger gegen die Gemeinde regte. Aber der Herr wartete und war geduldig, bis er ihn erlöste. Langmut meint aber nicht, alles durchgehen zu lassen. Verwechsle die Langmut Gottes nicht mit Gleichgültigkeit. Aber es bedeutet, viel Geduld mit Menschen und Umständen zu haben. Nicht schnell an die Decke zu gehen, sondern ruhig und stille warten zu können, sich beherrschen zu können. 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig. Das heißt, mit manchen Menschen braucht man viel Geduld. Wie es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Bist du das? Langmütig gegen alle, auch die Schwachen und Kleinmütigen? Man braucht Geduld für schwierige Menschen in schwierigen Umständen. Hast du das? Vielleicht trifft dich manchmal Schmach. Du bist verärgert. Was machst du dann damit? In Sprüche 12, Vers 16 heißt es, der Narr, sein Unmut tut sich an demselben Tag noch kund. Wer aber die Schmach verborgen hält, der ist klug. Kannst du deinen Ärger für dich behalten? Hast du dich selbst unter Kontrolle? Kannst du dich selbst zügeln? Oder platzt es in derselben Sekunde, im selben Moment noch aus dir heraus? Kannst du dich nicht zurückhalten? Du brauchst Geduld, Langmut. Langmut kann abwarten. Und dann auf den rechten Moment zu warten, wo man besonnen handeln kann, um weise zu agieren. Bist du langmütig oder eher ungeduldig? Nun denke daran, wie der Herr tagtäglich mit dir Geduld hat. Wie du immer wieder dieselben Fehler machst. Wie langsam du eigentlich bist zu lernen und Fortschritte zu machen. Und wie wenig du eigentlich das tust, was der Herr von dir fordert. Wie wenig du ihn eigentlich suchst im Gebet oder wie lieblos du eigentlich umgehst mit deinen Mitmenschen. Er müsste dich schon lange vertilgen. Stattdessen hat er Geduld und ist langmütig. Wie Auserwählte, Heilige und Geliebte Gottes sind. Erkennen wir hier, sie sind langmütig, weil sie Gottes Langmütigkeit erkannt haben. Auserwählte, Heilige, Geliebte Gottes erkennst du an ihrer Langmut. Nächstes Mal schauen wir uns dann, so Gott will, die anderen fünf heiligen und himmlischen Eigenschaften an. Aber zum Abschluss lasst mich noch das sagen. Wisst ihr, was ein einziger großer Widerspruch und völliger Unsinn ist? Wenn die, die sich für auserwählt, geheiligt und geliebt halten, doch selbst unbarmherzig sind, unfreundlich, hart, arrogant, stolz, schroff, ungeduldig, schnell zu reizen? Nein, so erkennt man schnell, dass solche in Wirklichkeit nicht echte, erwählte, heilige und geliebte sind. Denn noch einmal, wenn du erkannt hast, dass der Herr dir gegenüber voller herzlichen Erbarmen, voller Güte, Demut, Milde und Langmut ist, dann wird das dein Verhalten komplett verändern. Man erkennt die Erwählten, die Heiligen, die Geliebten an ihrer Kleidung, denn sie haben Christus angezogen. Und ist er nicht in Wahrheit voller herzlichen Erbarmen, voller Güte und Demut und Milde und Langmut? Nimm dir die Zeit, denke über diese herrlichen himmlischen Eigenschaften des Herrn nach und prüfe dein eigenes Leben. Wie verhältst du dich gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde? Wie ist dort dein Benehmen? Bist du hier voller herzlichen Erbarmen und Güte und Demut und Milde und Langmut? Und wie verhältst du dich gegenüber deinem Ehepartner, deinen Kindern, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Mitschülern, Studien- und Arbeitskollegen und so weiter? Erkennt man hier, erlebt man hier, dass du anders bist, anders gekleidet, mit himmlischen Eigenschaften? Nun ziehe diese Dinge an. Vielleicht bist du jetzt in diesem Moment überführt von Gottes Wort. Nun, dann tue eifrig Buße und arbeite daran, diese Dinge anzuziehen. Vivificatio, diese Dinge müssen belebt, gefördert, angezogen werden. Bemühe dich darum, eifrig. Denke daran, als Auserwählte, Heilige, Geliebte können wir diese Dinge tun, denn Gott hat uns in Christus alles herzliche Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut geschenkt. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen. Lasst uns miteinander beten. Unser wunderbarer, heiliger Vater im Himmel, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du uns auserwählt hast vor Grundlegung der Welt. Welch ein Erbarmen! Wir danken dir, dass du uns geheiligt hast, indem du uns herausgerettet hast aus der Sünde. Ja, dass du uns geliebt hast, dass du uns geliebt hast in deinem wunderbaren Sohn, der sein Leben gegeben hat für uns am Kreuz. Wir danken dir von Herzen, dass wir Auserwählte, Geheiligte, Geliebte sein dürfen. Herr, wir preisen deinen Namen, geben dir alle Ehre und wollen dich in Ewigkeit loben und preisen dafür, dass du diese Gnade an uns so unverdient erwiesen hast. Wir bitten dich aber auch, Herr, dass du uns nun dadurch veränderst, dass wir tatsächlich auch herzliches Erbarmen erweisen, wie du uns herzliches Erbarmen geschenkt hast. Wir bitten dich, dass auch wir voller Güte und Freundlichkeit sind. Herr, wir bitten dich, dass wir selbst demütig sind, so wie auch der Sohn sich gedemütigt hat auf Erden, dass wir uns zum Sklaven aller anderen machen. Herr, wir bitten dich, dass du allen Stolz in uns brichst und wir diese Dienstbereitschaft ausleben und anwenden an unsere Mitmenschen. Herr, wir bitten dich, dass du uns milde machst, dass wir freundlich sind, dass wir gütig sind, dass wir nicht angreifen und nicht streiten, sondern, Herr, dass wir langmütig sind. Wir bitten dich, dass du das alles in uns wirkst, dass du diese Tage, wo wir vielleicht etwas mehr Zeit haben, dass du uns schenkst, dass wir darüber nachdenken, über diese heiligen himmlischen Eigenschaften und dass wir danach streben, dass wir eifrig darum bemüht sind, diese wunderbaren Eigenschaften anzuziehen, uns darin zu kleiden, sie auszuleben an unseren Mitmenschen. Herr, wir bitten dich, dass du das in uns bewirkst, dass du uns bewahrst, dass wir darin wandeln, dass wir nicht nur die Sünde abtöten, sondern dass wir bewusst das Gute anlegen, dass wir Christus angezogen haben. Denn du, Herr Jesus, bist das alles. Du hast diese heiligen Eigenschaften in vollkommener Weise. Und so verehren wir dich. Wir bewundern dich. Wir beten dich an und wollen dich lieben, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Und so bewirke das alles in uns und schenke mehr, Herr, als wir jetzt erbeten haben. Denn du bist gnädig und barmherzig, voller herzlichen Erbarmen, voller Güte, voller Demut, voller Milde, voller Langmut. Herr, gepriesen seist du. Du seist angebetet in aller Ewigkeit. Herr, wir beten all dies zum Wohl deiner heiligen Gemeinde und zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen.